Ja, ich bin sehr gerne hier gekommen. In dieser Raum verbinde ich ganz viel geistliche Erfahrungen. Ich habe überlegt, auf der Fahrt hierher, wie oft ich wohl hier war. Ich weiß es nicht, aber ich denke so 20 Mal. Hier zu Tagungen, zu Einkehrwochen, Schweigefreizeiten, Männertagungen und was hier alles so passiert ist. Und ich habe erlebt, dass in diesem Raum Menschen heil wurden an Geist, Seele und Leib. Ich habe erlebt, dass Gott dieses Haus der Stille zu einem Ort des Segens gemacht hat. Über all die unterschiedlichen Phasen hinweg. Dass Gott immer wieder Menschen berufen hat, die auch hier ihm dienen, und andere Menschen werden dadurch bereichert. Also insofern ist es ein Vorrecht, hier zu sein mit euch. Bin auch gespannt, was Gott tun will in unserer Mitte. Für diejenigen, die mich nicht kennen, will ich kurz was zu meiner Person sagen. Also jeder möge mich Heiner nennen, das ist mein Kosename, mein Nickname. Also Heinrich Christian heiße ich offiziell, mit Vornamen und Nachnamen Frust, sowie Frust ohne F. Ich bin 66 Jahre alt, verheiratet mit Christiane seit 42 Jahren. Und wir haben uns schon früh kennengelernt, ich habe es vorhin beim Frühstück erzählt. Ich habe sie kennengelernt, da war sie 4 und ich war 6 Jahre. Also wir haben eine lange Liebe schon zueinander. Und Gott hat uns 3 Kinder geschenkt, die sind jetzt schon erwachsen, verheiratet, sind in alle Welt ausgeströmt. Jetzt hatten wir gerade unsere Enkelkinder zu Besuch und bin sehr dankbar, dass sie auch wieder gefahren sind. Nein, es ist sehr schön, aber das ist so viel Leben und man merkt in den unterschiedlichen Phasen des Lebens, wie unterschiedlich man auch tickt. Also ich brauche mit zunehmendem Alter immer mehr Ruhe, damit ich die Lautstärke ertragen kann, um es mal so zu sagen. Ja, vielleicht sonst, ich war viele Jahre Gemeindepastor in Hannover, zunächst Vereinigungsjugendprediger in Niedersachsen, dann in Hannover, dort mit Gemeinde und Charisma sehr stark engagiert. Hier waren ja auch viele Tagungen mit Thomas Klemm in diesem Haus. Und da haben wir sehr viel Gutes miteinander auch erlebt. Und dann war ich im Bund tätig, in unserem Kirchenbund, viele Jahre für den Gemeindeaufbau verantwortlich, missionarischen Gemeindeaufbau, und nun seit 2003 leben wir in Braunschweig. Und die Gemeinde, du hast das erzählt, hat eine sehr lebendige Gemeinde. Manchmal zu lebendig, manche sagen, ja, ein bisschen von dem Leben könnten wir vertragen, und auch eine sehr große Gemeinde. Die ist stark gewachsen, weil Heiden hat Gott noch genug auf dieser Welt. Das heißt, es gibt sehr viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und wenn ich an Gemeinde denke oder an meinen pastoralen Dienst denke, habe ich das nie so verstanden, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt diese Schafe pflegen, nach dem Motto, hoffentlich bleiben die bei Jesus. Das gehört auch dazu. Aber ich habe immer die Menschen im Blick versucht zu behalten, die Jesus noch nicht kennen. Und er liebt sie genauso wie jeden von uns hier. Gott hat keine Lieblingskinder. Die Bibel sagt, Jesus ist am Kreuz gestorben für alle Menschen. Und das ist mir wichtig, wenn wir so auch einen Blick haben auf unsere Städte oder auf unser Land. In unserem Land leben nun, die Bevölkerungszahl steigt etwas, 82 Millionen Menschen ungefähr. Als ich geboren wurde, lebten auf der Welt etwa ein Drittel so viele Menschen wie heute. Und ich heiße nicht Methusalem. Das heißt 2,6 Milliarden. Und heute geht es auf die 7,3 Milliarden zu. Das heißt, wir erleben eine enorme Veränderung in dieser Welt. Die ganze Migration, die ganze Welt ist eine Migrationsplattform. Und das wird wahrscheinlich so bleiben. Wir merken jetzt, dass wahrscheinlich die nächsten, wir nennen es Flüchtlinge, Migranten, Wanderer, die werden nicht wandern, weil sie vielleicht verfolgt werden oder weil es ungerecht ist, sondern das sind Flüchtlinge, Klimaflüchtlinge, Menschen, die in ihrem Land nicht mehr leben können. Das Land gibt nichts mehr her. Es vertrocknet, es ertrinkt, all diese Dinge. Nun, das sind Schreckensszenarien. Könnten das sein, wenn wir nicht Jesus hätten? Und Jesus gibt uns so viel Klarheit, so viel Frische und Freude am Leben, bei allen Defiziten, die wir erleben. Ich möchte uns in diesen Tagen etwas heranführen an einen Gedanken, der mich sehr, sehr immer wieder geprägt hat. Das ist, dass wir bei Jesus immer wieder erfrischt werden. Wir heißen Jüngerinnen und Jünger Jesu, nicht weil wir ständig jünger werden, das wäre auch so eine Anti-Aging-Maßnahme, aber das ist es nicht. Und trotzdem sprudelt es in einem Menschen, in dem Jesus lebt. Ich kann mich entsinnen an eine Situation damals in Hannover. Wir hatten dort auch sehr viele junge Familien und junge Leute, die wollten alle heiraten, haben sie auch dann meist geschafft. Und es waren so viele Trauungen. Ich weiß, eine Trauung hatten wir, da war richtig, da brummte die ganze Kirche und da war das volle Leben und es war wirklich schön. Und ich kriegte einen Anruf, komm zu Bruder, wie ist er jetzt noch? Reschke, glaube ich. Er liegt im Sterben, ein alter Bruder, den ich sehr, sehr schätze, ein Vater in Christus. Und ich wusste, dass er heimgehen wird, aber nun war es so. Er wollte, dass ich nochmal zu ihm schaue. Er war bei vollem Bewusstsein, als ich sein Zimmer betrat, winkte mir freundlich und gütig zu, wie man das von Sterbenden wünscht, ja? Und schaute mich auch sehr lieb an. Und ich sagte, wir lesen nochmal aus der Bibel. Ja, lies was von Jesus. Und dann haben wir was von Jesus gelesen und gebetet. Und er war schon sehr, sehr schwer. Ich habe sein Lieblingslied noch gesungen, solange Jesus lebt. Und dann verabschiedeten wir uns. Und als er mich anschaute, dachte ich, dieser sterbende Bruder in Christus hat mehr Kraft und Vitalität in sich als die gesamte Party, von der ich komme. Da ist also ein Leben drin, das nicht durch den Tod vernichtet wird. Ein ewiges Leben. Das Leben Christi in uns, was wir besungen haben. Und die Frage ist, wie wir mit dieser Quelle des Lebens verbunden sein können und bleiben. Das wird mich, da bewegt mich natürlich mein Leben lang, ich denke jeden von uns, sonst wären wir ja gar nicht hier. Und trotzdem muss man gucken, wie geht das denn eigentlich? Wie kommen wir an diese Kraftquellen des Lebens? Nun, ich werde euch 6 bis 7, mal sehen, wie wir zeitlich hinkommen, Quellen des Lebens verraten, die für mich solche Zugänge zu dieser Quelle sind. Und viele kennen die, das ist nichts Neues. Also jeder, der mit Jesus, sage ich mal, ein paar Jahre lebt, der kommt auch auf die gleichen Quellen, schätze ich mal. Wenn du noch ein paar andere weißt, dann ist gut. Aber wesentlich ist, dass wir verbunden sind. Und diese Verbindung ist wichtig, wenn wir voll in der Stärke unseres Lebens sind, weil dann besteht die Hauptgefahr, dass wir Christus aus dem Blick verlieren oder ihn vor unseren Karren spannen wollen. Das heißt, wir nutzen Jesus, damit unser Leben erfolgreich wird. Das ist aber nicht der Sinn der Nachfolge Jesu. Der Sinn der Nachfolge Jesu ist, dass wir mit Gott verbunden sind. Und zwar in jeder Lebenssituation, die wir haben. Dass der Teufel, die ganzen Mächte der Finsternis, die diabolischen Mächte, nicht einfach sagen, hey, wir thronen mal auf dieser Schwäche, die du hast, auf deiner Krankheit, die haben wir, die gehört uns, mit der Krankheit dominieren wir dich, beherrschen wir dich. Nein. Alles, was mein Leben ausmacht, brutto, mit Verpackung, mit allem drum und dran, gehört Jesus. Und er ist der Herr meines Lebens. Ich reise in diesem Jahr sehr viel rum mit dem Thema Heilung, weil mich das sehr bewegt. Ich habe sehr, sehr viel mit Krankheit zu tun, mit Schmerzen, mit Schwäche. Und manche sagen, das sieht man dir nicht an, okay, ich kann mir auch ein Schild auf die... Aber so ist es halt. Ja. Und das Geniale an unserem Herrn ist, dass er, wenn wir schwach werden, er kann immer stärker werden. Unsere körperliche Stärke entscheidet niemals über die Stärke des Christus, die in dir ist. Auch die seelische Stärke nicht. Es gibt Menschen, die sind seelisch verknotet, verbogen, verkrümmt, verbeult, was weiß ich, wie du das nennen willst, leiden unter seelischen Krankheiten und Schwächen. Und trotzdem lebt Christus in ihnen. Und gerade da, wo du denkst, jetzt bin ich total verpeilt, kann der Geist Gottes dir so eine Klarheit im Erkennen geben, die manche Hochintellektuelle niemals erreicht. Nun, genug der Vorrede. Falls ihr eure Bibeln dabei habt, ich weiß gar nicht, habt ihr die mit? Wenn man welche dabei hat, sollte man versuchen, sie zu öffnen. Auf der Seite 752 bei Schlachter, Dankeschön. Aber es ist Jesaja im Alten Testament, Kapitel 40. Vers 29 bis Vers 31. Ich lese einmal nach der Schlachter-Übersetzung. Der Herr Schlachter war ein Schweizer und der hat sehr sorgfältig übersetzt. Er gibt, also Gott, gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Vers 30. Junge Knaben werden müde und matt. Junge Männer straucheln und sie fallen hin. Aber die auf den Herrn vertrauen oder harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Erste Lesung zum Thema Kraft. Zweite Lesung zum Thema Kraft kommt aus Matthäus 25, im Wort Jesu. Matthäus, Kapitel 25, das ist ein Gleichnis von den anvertrauten Pfunden oder Talenten. Vers 14 bis Vers 30. Matthäus, Kapitel 25, Vers 14 bis Vers 30. Jesus sagt, es ist wie ein Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft. Und er reiste sogleich ab. Da ging er hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, vergrub es in der Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und er tat hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach: Herr, du hast mir 5 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihm 5 weitere Talente gewonnen. Und der Herr sagte zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat hinzu, auch der, welcher 2 Talente empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Talente übergeben, Und siehe, ich habe 2 andere Talente dazu gewonnen. Der Herr sagte, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Da trat der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin, verbarg dein Talent in der Erde, siehe, da hast du das Deine. Aber der Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser, du fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht gestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen. So hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen wenigstens zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Ernstes Wort Jesu. Was hat das mit dem Ersten zu tun? Es gibt 2 Basismomente, Gedanken, wenn wir mit dem Thema Quelle des Lebens uns befassen. Das eine ist, was wir bei Jesaja schon gelesen haben, dass wir ständig neu schöpfen aus Gottes Kraft. Das zieht sich durch das ganze Neue Testament besonders hindurch. Wir schöpfen immer wieder neu. Die Kraft Gottes ist ohne Ende. Sie ist niemals begrenzt. Deshalb sagt Jesus, wenn ihr glaubt, nichts ist unmöglich dem, der glaubt, der im Vertrauen mit mir in einer Einheit lebt, um es mal deutlich zu sagen. Es ist unglaublich, was Gott da schenkt. Das ist etwas, dass wir Gnade empfangen. Gnade um Gnade. Das kann man nicht machen. Es ist ein Geschenk, was Gott uns gibt. Da knüpft dieser zweite Text an und sagt, ja, jeder von euch hat was bekommen. Der eine vielleicht mehr, der andere weniger, schon von der Schöpfung her. Da ist was, das sind Talente, das sind Gaben. Nun kommt es darauf an, ich nenne dieses zweite Basisprinzip das Haushalterprinzip. Dass wir es lernen, klug damit umzugehen, was Gott uns anvertraut hat. Und wenn wir hier Talente und Gaben sehen, dann meine ich nicht nur deine Stärken nach dem Motto, hey, das kann ich echt gut. Sondern vielleicht müssen wir es lernen, im Laufe des Lebens hoffentlich lernen, dass auch unsere Schwächen sowas wie ein Talent sein kann. Also wo du sagst, das kann ich eigentlich nicht. Das kann durchaus eine Fähigkeit sein, wo Gott dir hilft, konzentriere dich. Wir sprachen vorhin über die Technik. Ich hatte diese Woche einen Trojaner auf meinem Computer und mein Handy kollabierte und keiner konnte es mehr zurechtbringen, auch die Spezialisten nicht. Also das waren technische Dämonen, die mich angegriffen haben, um es mal schlicht zu sagen. Aber wie auch immer, und ich bin völlig, um es mal sozusagen technisch desinteressiert. Mich interessiert nicht, wie mein Auto fährt, sondern ich will nur wissen, ob es fährt. Ja. Und wo ich rauftreten muss und wie das sich bewegt. Aber was da Vorgänge sind, Vergaser und viele fragen, ja, was ist denn das? Oder ich habe ein neues Handy gekauft. Meine Tochter fragt, ja, was hast du denn für ein Handy? Ich sage, weiß ich doch nicht. Es geht gut, ja. Also, nun könnte ich viele solche Beispiele erzählen. Ich habe wenig Interesse daran. Früher habe ich darunter immer gelitten. Heute kann ich sagen, ja, dadurch kann ich mich auf das konzentrieren, was Gott mir gegeben hat. Und das ist eben Lesen, Lehren, Zuhören. Wir haben ja geistige Zeug. Ja, und viele sagen, was, du liest schon, wie du liest 10 Stunden Bücher. Ja. Und ich sage, boah, das ist mein Ding. Und da hat jeder seine Begabung, um das zu erkennen, was Gott dir gegeben hat. Nicht ständig zu vergleichen. Der Vergleich ist letztlich schon der Tod. Du bist unvergleichbar. Wir hatten gestern Abend ein wunderschönes Konzert bei uns in der Friedenskirche mit zwei Leuten von Hillsong. Das war eine sehr, sehr gut besuchte, ein Anbetungsgottesdienst, war es kein Konzert. Keiner musste Eintritt bezahlen. Und die Atmosphäre war sehr stark und es ging weiter. Ich bin etwas früher raus, weil ich heute um 4 aufgestanden bin. Dachte ich, dass ich einigermaßen frisch hier noch erscheine. Aber da habe ich gemerkt, wie wunderbar das ist, wenn Menschen zum Beispiel mit der Musik uns dienen. Meine Frau ist Musikerin und das ist auch was Schönes. Die singt eigentlich immer. Ja. Und das ist auch was Gutes. Also, dass wir solche Zeiten haben, wo wir verantwortlich damit umgehen und Gott kann noch was nachlegen. Gott kann nachlegen. Jetzt will ich soweit, das ist also das Basisprinzip der Haushalterschaft. Dann will ich uns noch einen dritten Text am Anfang hier lesen und dann werde ich gleich in diese nächsten Punkte einsteigen. Der steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Dieser Text hat meinen ganzen Dienst als Pastor sehr stark geprägt. Ist eben schon angeklungen. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 7, folgende. Wir haben aber diesen Schatz in einem zerbrechlichen, irdenen Gefäß, damit die überregende Kraft von Gott und nicht von uns selbst kommt. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergestoßen, aber wir kommen dabei nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben unseres Herrn in unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig in den Tod preisgegeben um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. Ist der Tod wirksam in uns, das Leben in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt und darum habe ich geredet, so glauben wir und darum reden wir auch. Und wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Wenn es geschieht, alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Vielleicht soweit diese drei Texte. Hier wird nochmal das Prinzip deutlich, dass in unseren Schwächen Christus seine Kraft entfalten kann. Das wird weiter im 2. Korintherbrief erläutert bei Paulus. Ihr kennt dieses Wort, viele kennen es. Meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. 2. Korinther 12, Vers 10. Ich habe lange gebraucht, um das zu begreifen. Ich habe früher gedacht, ich könnte dem Herrn nur dienen, wenn ich stark bin. Das ist ein Irrtum. Die meisten Frauen und Männer Gottes sind nicht an ihren Schwächen zerbrochen, sondern an ihren Stärken. Weil sie dachten, sie brauchen Gott nicht. Die können das ja. Dann spricht man noch ein Gebet vorher, aber man macht es alles selbst. Nun, das sind so Punkte, deshalb habe ich gesagt, die Schwächen sind auch entscheidend. Ich mache viele Schulungen für Pastoren, Gemeindeleiter und manchmal beginne ich diese Schulungen, dass jeder öffentlich 3 seiner Hauptschwächen bekennt. Und es ist interessant, wie vielen. Einige sitzen dabei, denen fällt nichts ein. Ich gedacht, okay, völlig ungeeignet für das Reich Gottes. Wir brauchen auch ein Bewusstsein von den Schwächen. Gib deine Schwächen, Jesus, und gib deine Stärken und dann schau, was er daraus macht. Hingabe bezieht sich also nicht nur auf das, was du bist, sondern auch auf das, was du nicht bist. Gut, soweit die Vorrede. Wir werden gleich mal eine richtige Pause noch machen, aber den ersten Punkt will ich mal machen. Was für Quellen der Schöpfung haben wir? Das erste ist ein Grundgedanke, der ist noch nicht angeklungen, aber doch, der ist schon angeklungen in den wunderbaren Liedern, die wir gesehen haben. Die erste Quelle ist, dass ich im Einklang mit der Schöpfung Gottes lebe. Das ist nicht mir von den Grünen mitgegeben worden. Also nach dem Motto, wir müssen jetzt über Klima reden und all solche Sachen, wenngleich das wichtig ist, gesunde Ernährung. Und ich merke das bei unseren Enkelkindern, wie die völlig anders ticken. Papa, du fliegst noch mit dem Flugzeug? Ey, was ist denn das? Ist das noch ein Vergaser? Also die sind völlig neurotisiert, hätte ich fast schon gesagt. Aber es ist schon eine deutliche Sache beim Essen. Die gucken genau erstmal, was ist da drin, wo kommt das her? Und bevor die überhaupt zulangen. Nun, das ist vielleicht nach meinem Verhältnis ein bisschen hochgepokert. Darum geht es mir jetzt auch im Kern nicht. Der Grundgedanke ist, dass der Schöpfer Gott kein anderer ist als der Erlöser Gott. Hast du das schon mal dir bewusst geworden? Wer die Schöpfung beherrscht, was wir vorhin gesungen haben, beherrscht das ganze All, haben wir gesungen, ja, den ganzen Kosmos, die ganzen Sterne, die ganzen Äonen und was wir alles da haben, all das wird von ihm kontrolliert. Es fällt keine Sternschnuppe vom Himmel, ohne dass Gott es nicht will. Das heißt, ich lebe in einem Schöpfungssystem, was Gottes System ist. Es ist nicht das System des Teufels. Das haben viele in unseren freikirchlichen Gemeinden so gehört. Ich als kleiner Junge habe gehört, die Welt ist böse, die Welt war alles, was draußen war. Die waren alle böse, die waren alle unter dem Teufel und da ist das Tuvabo, ja. Und wenn wir in der Gemeinde waren, war das Reich Gottes. Es war angeblich alles heil, was ja nicht so ist. Wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind, werden wir eine Liebe zur Schöpfung. Einer meiner geistlichen Lehrer ist Jürgen Moltmann, Tübinger Theologe. Und er hat immer wieder das Wort geprägt von der Schöpfungsgemeinschaft, in die Gott uns hineinberufen hat. Die Schöpfungsgemeinschaft. Und das kann man hier in Thüringen natürlich wunderbar erleben. Ich bin vorhin nach Thüringen reingefahren. Es gibt so ein paar Landstriche, die liebe ich besonders in Deutschland. Ostfriesland mag ich sehr gerne. Überhaupt die ganze Nordsee-Ecke, aber auch Thüringen. Thüringen gehört wirklich dazu. Das ist einer meiner Filetstücke in Deutschland, wo ich sage, ich weiß nicht, vielleicht lande ich mal hier später, ich weiß es nicht. Aber ich finde es einfach wunderschön, wenn ich hier reinkomme von Eisenach da und sehe die ganzen Hügel, die Landschaften und so weiter. Es ist ein wunderschönes Land, in dem wir leben. Und das zu begreifen, Gott dafür zu danken, es in eine Beziehung zu stellen. Gott hat dieser Schöpfung eine Ordnung gegeben. Das weiß jeder Naturwissenschaftler. Diese, was sind das, 5 Sonnenblumen, wie die aufblühen, was die für Qualitäten haben. Manche kennen nur die Sonnenblumenkerne vom Frühstück oder so. Aber es sind viele Variationen von Sonnenblumen allein. Die vielen Variationen der Tierwelt heute Tag, diese große internationale Konferenz mit 180 Nationen, welche Arten weiter geschützt werden sollen und welche nicht. Es geht darum, ob man Elefanten wieder jagen darf, wegen des Elfenbeinhandels zum Beispiel. Das sind wesentliche Dinge. Früher habe ich gesagt, das interessiert, das Wesentliche ist doch, haben die den Heiland lieb? Ja, das ist wesentlich. Aber wenn du den Heiland lieb hast, um es mal ganz schlicht zu sagen, dann hast du auch seine Schöpfung lieb. Und nicht so, wie mir jemand sagte, ach, das mit dem Vergaser ist überhaupt keine Rolle. Ich verschmutze die Welt und je mehr ich sie verschmutze, umso eher kommt der Herr. Sehr fromme Ausrede. Das kann es nicht sein. Es hat wirklich lang gebraucht. Diese fünf Blumen dort in der Mitte, die blühen nur, weil der Geist Gottes sie dadurch befähigt hat. Du atmest nur, weil Gott dir das Leben geschenkt hat. Du hast es dir nicht gegeben. Jedes Tier auf der Welt, jede Pflanze gehört ihm. Das ganze Weltall, das ganze System, das große Meer mit all dem, was da drin ist. Nun, warum sage ich das? Ich muss das viel lernen und im Laufe der Jahre habe ich gelernt, ich heiße nicht Franziskus, aber manchmal erlebe ich mich, wie ich betend unterwegs bin und sage, Herr, der Baum ist schön, das ist schön, das finde ich, hast du gut gemacht. Dieser Mensch sieht interessant aus. Manche sehen auch schön aus. Es ist immer eine Frage des, was man schön findet, aber die Schönheit haben alle Menschen. Dass man in dem anderen Menschen auch etwas sucht von Gott. Das Ebenbild Gottes sucht. Dass man den anderen wertschätzt. Das alles hängt mit der Schöpfungsgemeinschaft zusammen. Nun, ich hatte vor 2 Jahren hatten wir so einen ganz schwülen Sommer bei uns in Braunschweig. Und Braunschweig ist ein Sumpfgebiet. Und da hatten wir sehr viele Mücken. Und in unserem Badezimmer morgens, ich kam hier rein, ich dachte, hallo, seid ihr auch schon da? Ja. Und eine Mücke war richtig, richtig frech. Ja, also habe ich mit ihr gesprochen. Ich habe gesagt, guten Morgen, Mücke. Mücke, was willst du? Willst du mich aufessen oder was? Das ist mein Badezimmer. Ich gebe dir Empfehlung, verlass dieses Badezimmer, das Fenster ist geöffnet. Wenn nicht, ich bin Pastor. Ich kann auch beerdigen. War mir humorvoll gemeint, aber ich dachte, ich probiere es mal aus. So. Mücke kümmert sich natürlich nicht um mein Gerede am frühen Morgen. Da dachte ich, Herr, wenn die Mücke jetzt sprechen würde, was würde sie mir wohl sagen? Und das war, dann schaltete sich wahrscheinlich der Heilige Geist in diesen humorvollen Dialog ein und sagt, okay, ich will es dir mal flüstern, was sie sagen könnte. Ich will doch nur einen Tropfen Blut von dir als Frühstück. Ist doch nicht schlimm, oder? Da stirbst du nicht von. Ich sage, oh, auf keinen Fall, es juckt und das will ich nicht. Raus hier, ja? Das ist vom Bösen. Nur ein Tropfen Blut, hieß es wieder. Hab dich doch nicht so. Du bist doch Christ. Du lebst doch vom Blut eines anderen. Oh, dachte ich, wow. Was ist das für eine Predigt am frühen Morgen von dieser kleinen Mücke. Ja, ich lebe vom Blut Jesu, das weiß ich, Mücke. Danke für die Erinnerung. Du hast es mir gesagt. Okay. Ja, Christentropfen. Als wenn sie sagt, das war's schon, das wollte ich dir nur gesagt haben. Tschüss, du verließ das Badezimmer. Ja. Als wenn die Mücke sozusagen eine kleine Botin von Christus gewesen wäre. Du lebst von meinem Blut. Nun, das ist humorvoll erzählt und es war auch humorvoll für mich. Das ist nämlich immer so humorvoll. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir im Einklang mit der Schöpfung leben. Wenn wir im Deutschen lesen, macht euch die Schöpfung untertan, heißt es immer. Dann heißt untertan machen. Nicht, dass wir sie beherrschen im Sinne von Dominanz, sondern dass wir in einem Einklang damit leben. Genauso, wenn es in der Schrift heißt, ihr Frauen seid untertan euren Männern. Oder seid einander untertan, heißt es gleich 2 Verse weiter. Und sagen wir, wer ist denn jetzt wegen untertan? Männer sollen den Frauen, die sollen die Frauen lieben. Seid einander untertan? Wie geht denn das? Untertan sein ist ein Einheitsprinzip. Es ist kein hierarchisches Prinzip. Das ist ein Prinzip, wie man leben kann. Wie man sich dem anderen zur Verfügung stellt. Nun, in der Schöpfung gibt es unterschiedliche Ordnungen. Wesentlich ist, dass ich mich als Mensch um diese Ordnung, die Gott gibt, auch, dass ich mich danach ausrichte. Denn nur dann werde ich die Kraft der Schöpfung auch voll empfangen. Ein Prinzip, nennt mir selber mal solche Prinzipien, ihr seid doch alle lebendig. Was meint ihr, was Gott für Schöpfungsprinzipien gegeben hat, für Schöpfungsordnung, die allen Menschen gilt, egal was sie glauben? Hat jemand eine Idee? Was gibt es so für Ordnung in der Schöpfung?
Fortpflanzung.
Die Fortpflanzung, dass wir uns mehren.
Physikalische Gesetze.
Ja. Weiter.
Sich gegenseitig zu bereichern.
Sich gegenseitig zu bereichern auch, ja.
Artenvielfalt.
Artenvielfalt.
Gegenseitige Abhängigkeit.
Die gegenseitige Abhängigkeit.
Auch gegenseitige Liebe.
Die Liebe. Ich will euch mal ein paar ganz schlichte, vielleicht kommt euch das jetzt zu schlicht vor, was ich jetzt rausgetragen habe. Also, dass man schlafen muss. Ist egal, ob du, was weiß ich, in Kalkutta lebst oder hier oder sonst wo. Es ist auch egal, was du glaubst. Ein Mensch, der nicht schläft, stirbt. Definitiv. Kannst ausprobieren, aber es ist so. Also, und zwar nicht nur das Ruhen des Körpers ist entscheidend, sondern das Aufräumen des Geistes, also der Traum ist sehr entscheidend. Man weiß heute, dass jeder Mensch träumt, und zwar immer wenn du schläfst, träumst du. Mit kurzen Unterbrechungen, man kann das Rapid Eye Movement heißt das, das wird untersucht, dann weiß man genau, okay. Aber man behält nicht alle Träume, deshalb sagen Leute, ich träume nie, wir haben so ziemlich gut und fest geschlafen. Ist okay, Gott hat deinen Schlaf gesegnet. Und es gibt Menschen, die haben Schlafstörungen. Und da merkt man das, wenn man darunter leidet. Das ist ja fast wie eine Krankheit. Weil du merkst, das raubt dir unheimlich Substanzen. Und jeder Mensch hat auch sowas wie einen Schlafrhythmus oder ein Schlafbedürfnis. Ich hatte mal einen Kollegen, der fing frisch an. Ich sage jetzt mal seinen Namen nicht. Und er kam morgens, wenn wir Dienstbesprechung hatten, wir um 8 Uhr, kam er, ich sage, ist das zu früh? Viel zu früh. Und dann hat er rausgesagt, ich brauche eigentlich 10 bis 12 Stunden Schlaf, dass ich einigermaßen richtig ticke. Ich sage, das wird etwas kompliziert. Also vielleicht kannst du noch ein bisschen reduzieren, aber das ist schwierig. Und andere, die sind so wie Graf Lambsdorff oder andere unterwegs oder der vorherige Papst, war auch so ein Typ, die sind die 4-Stunden-Schläfer. Die haben 4 Stunden, oder Jörg Knobloch, ein Freund von mir, der sagt, ich habe 4 Stunden Schlaf, dann bin ich vollkommen fit. Ich sage, das ist ja langweilig. Was machst du die ganze Nacht? Na, der ist Unternehmer und sagt, na ja, und seine Frau sagt, na ja, der kommt ziemlich spät erst ins Bett, ich weiß das inzwischen, ja. Und aber um 4 Uhr spätestens ist die Nacht für ihn vorbei. Und dann geht er, macht seinen Computer und ist da am Gange und so weiter und ist fit. Ja, der Mensch sieht nicht so aus, als hätte er mit 4 Stunden Schlaf. Also wenn ich 4 Stunden Schlaf hätte, dann würde ich hier nicht stehen. Das geht nicht. Aber jeder Mensch hat seinen eigenen Rhythmus. Also was ist dein Schlafrhythmus? Dein Ruherhythmus? Nun gibt es natürlich Dinge, die an uns zerren, besonders wenn man jünger ist. Okay, wenn du kleine Kinder hast, die kümmern sich einen Dreck um deinen Schlafrhythmus. Die müssen erstmal ihren eigenen Schlafrhythmus so richtig reinfinden. Dann ist das schwierig. Oder auch Arbeitszeiten, die ganze Schichtdienste und was es gibt, das macht Menschen teilweise richtig kaputt. Und der ganze Körper muss sich umstellen. Es gibt Menschen, die können das und andere können das nicht. Also von daher, wie gehe ich mit Ruhe um? Das ist eine entscheidende Frage. Und es kommen Leute manchmal in Gebetszeiten, wir haben viel in jedem Gottesdienst so Ministry-Zeit, Gebets, wo wir für Menschen beten, wir segnen. Und viele kommen, oh, beten, na, ich bin so kaputt, ich bin so, oh, ich weiß nicht, es ist eine Anfechtung des Herrn, ich habe einen Dämon der Müdigkeit. Ich sage, nein, du hast keinen Dämon der Müdigkeit, du hast einfach zu lange Fernsehen geguckt. Könnte das sein? Woher weißt du das denn? Bist du prophetisch begabt? Ich sage, nee, das ist nicht auf der Hand. So, das heißt wirklich an der Stelle zu gucken, was brauchst du an Schlaf? Und wenn du Schlafstörungen hast, dann bitte, dass Gott dir hilft. Wo brauchst du sowas wie Heilung? Thema für sich. Ruhezeiten oder wir haben Urlaub und diese ganzen Sachen. Oder 7 Tage, der Sabbat, soll man heiligen. Dann sind wir keine Juden. Und sagen, die Juden mussten den Sabbat heiligen, aber wir doch nicht. Nein, wir haben den ganzen Sabbat gar nicht richtig begriffen, was dahinter steht. Der Sabbat ist nicht gegeben, weil jemand seine Arbeit geschafft hat. Sondern Schabbat, der Jude sagt, im Schabbat ehre ich Gott, weil ich mich nicht definiere über meine Arbeit, über das, was ich bringe, sondern dass er für mich da ist. Ich ehre diesen Tag, ich ehre Gott damit. Also auch das wirklich, Arbeit ruhen zu lassen. Die läuft einem nicht weg. Und wirklich zu sagen, nein, heute habe ich eine Ruhezeit mir verordnet. Oder bei uns in der Gemeinde, ich biete das manchmal an Schweigezeiten, das ist ja für manche der Horror schlechthin. Ja. Wo man, hier hatte ich auch mal mehrere, ich kann mich an eine Schweigefreizeit hier erinnern, Friedrich Roder, die war so interessant. Zum Schluss saßen wir zusammen und es war ein älteres Ehepaar da. Und nachher ging es um die Auswertung. Und dann sagte der Mann, diese Woche, guckte seine Frau an, war die schönste Woche in meinem Leben. Und jeder wusste eigentlich, was er meint, und seine Frau auch, und beide mussten herzlich lachen. Weil die Frau war logorö, kann man sagen, also sie hatte Sprechdurchfall, ist der Fachausdruck dafür. Die war immer am Reden, auch wenn sie nichts zu sagen hatte. Ne? Das gibt auch solche Menschen, auch Männer. Also von daher, still sein gehört dazu. So. Zweites Prinzip, was in der Schöpfung ist, ist das Essen und Trinken. Wenn wir jetzt aufhören zu essen und zu trinken, ist vorbei. Das kannst du ein paar Tage durchhalten, aber länger als 40 Tage läuft das bei keinem Menschen. Dann bist du tot.
Bitte? Ich habe mal eine Woche.
Ja, also bei manchen geht das schnell. Aber ich will sagen, wie gehen wir mit Essen und Trinken um? Wenn wir nachher zum Mittag gehen, die bereiten das doch schon, hoffentlich in der Küche, ne, machen die doch. Nicht, dass wir runtergehen, es steht nichts da, so nach Kochmeier, rast mal draußen. Nein, also, und dass wir das wirklich mit Dankbarkeit empfangen, dass wir bewusst Nahrung zu uns nehmen, Getränke zu uns nehmen, dass wir nicht denken, ach na ja, ich esse, wenn ich Hunger habe, sagen auch, ich trinke, wenn ich Hunger habe, das ist ein typisches Altersproblem. Ja. Du trinkst nicht, weil du Durst hast, sondern du trinkst, weil dein Körper das braucht. Das ist eine Verstandesfrage, nicht eine Frage nach dem Durst. Ja. Alle Altenheimpfleger müssten jetzt applaudieren, aber haben wir keine hier. Ja. Die wissen, wovon ich rede. Doch, ja, du weißt, was ich meine, ja? Also, wo ich sage, ich habe keinen Durst. Ja, wenn du nicht trinkst, wenn du nur trinkst, weil du Durst hast, genauso wenn du nur isst, wenn du Appetit hast, dann versorgst du deinen Körper nicht. Und andere, die haben dann den ganzen Tag keinen Appetit, aber abends, spät abends, um 22.43 Uhr oder was weiß ich, kommt der Hunger über sie wie ein Dämon. Und sie öffnen den Kühlschrank und sehen den Käse und das Bier. Und sie essen und essen und finden kein Ende. Ja. Und sagen, ich habe aber so schlecht geschlafen. Ja. Und ich werde immer dicker, ich weiß gar nicht, wie das passiert. Also der Körperumfang, Gott liebt Dicke und Dünne. Also das, ich weiß nicht, ob der Herr Jesus dick war, es könnte sein. Also keiner stellt sich vor, dass der Herr Jesus dick war. Aber warum eigentlich nicht? Wa? Wieso soll er nicht auch dick gewesen sein? Ich finde, dicke Menschen sind nette Menschen. Unsere kleine Enkeltochter, die eine ist ziemlich pummelig, ich finde, das ist eine richtig gute Nummer. Also, jener muss sich wohlfühlen in seinem Futter, dass man jetzt nicht sagt, wir müssen alle so athletisch rumlaufen, das ist nicht der Punkt. Sondern, dass wir es lernen, mit dem Essen sorgfältig umzugehen. Ich denke an meinen Großvater. Das war ein Bergmann, ganz schlichter Mann. Hochintelligent, würde ich heute sagen. Er las allerdings nur zwei Sachen. Er las die Bibel und die Tageszeit. Zu ihm kamen ständig Leute. Ich wusste nicht, was die machen. Das kleine Junge, der wohnte bei uns oben. Und die kamen immer zu uns. Die gingen traurig zu ihm, mein Opa, hoch und kamen fröhlich runter. Ich dachte, was macht der mit denen da oben? Als ich etwas älter wurde, merkte ich, okay, das eine ist der Pfarrer aus dem Nachbardorf, der Pastor, das ist der Apotheker, das waren alles Hochgebildete. Was macht der mit denen? Mein Opa war Seelsorger. Der hörte ihnen zu, der betete für sie und segnete sie. Ganz schlicht, ein lutherischer Christ. Und ich habe von ihm gelernt, dass er im Einklang mit der Schöpfung lebte. Zum Beispiel, wenn wir durch den Garten gingen, wir hatten einen großen Garten zu Hause, wir haben Plattdeutsch geredet, wie wir durch den Jungen hätte das ein Plattdeutsch, das könnt ihr nicht verstehen, das ist ein Plattdeutsch-Kür, aber das ist Plattdeutsch. Also wir haben Plattdeutsch geredet. Und dann hat er gesagt, das sind die Zwiebeln, das Süße sind die Zipullen, die hat Üse Jottemau. Das sind die Zwiebeln, die hat unser Gott geschaffen. Das sind die Zerränen, die hat unser Jotte gemacht. Das ist der Flieder, den hat Gott wachsen lassen. Und immer, das hat Gott gemacht, das hat Gott gemacht. Ich kann das noch für heute, wir waren vier Kinder, Opa ging voran, der hatte meistens Strohhut auf, ich war ein Schnauzer und liebte die Schöpfung. Die sind die Zwiebeln, die hat Gott gemacht. Die Kinder, Zwiebeln hat Gott gemacht. Diese Flieder hat Gott Erbsen, Blumen. Damit bin ich aufgewachsen. Wenn er Abendbrot aß, saßen wir wie die Orgelpfeifen auf seinem Chaiselong. So hieß das früher. Das war so eine Sitzcouch, die oft in den Wohnküchen war. Meist mit hässlichen roten Filzzeug. Und da saß man drauf. Und wir saßen, ich hatte drei ältere Schwestern, und wir saßen zusammen wie die Orgelpfeifen. Mein Opa speiste. Ja? Der hatte da seine Sachen, hatte auch immer einen kleinen Schnaps dahinterher. Und gedacht, warum trinkt er den? Das ist gut, sagt er immer. Jeden Abend ein kleines Glas Schnaps. Okay. Aber dann hat er das in kleine Plocken geschnitten zum Schluss. Sein Brot. Plocken, so, wie heißt das?
Häppchen,
ja, so kleine Stückchen. Spießte das auf und sagt, Wutte oben Plocken hin. Möchtest du auch ein Häppchen davon? Und wir, als hätte der. Und ich hatte immer den Eindruck, wenn mein Opa Abendbrot aß, das war Gottesdienst. Es war so, als wenn Gott mit dabei war. Es machte Freude, ihm zuzugucken. Vergiss das nicht. Nun, das hat mich geprägt, also das Essen. Das noch ein Punkt. Nein, ich lasse mal diese beiden. Es gibt mehrere solcher Schöpfungsordnungen. Ihr habt manches gesagt, dass ich in diesen Rhythmus hineinkomme, in diese Natur. Das ist wesentlich. Im Einklang mit der Schöpfung. Von Jesus heißt es im Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 15, folgende. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene über aller Schöpfung, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Thron oder Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat Bestand in ihm. Er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit alles, er im Allen der Erste sei. Soweit. Die Schöpfung ist also, hat was mit Christus zu tun. Wenn du die Schöpfung ohne Christus siehst, dann hast du keinen klaren Blick dafür. Wir brauchen eine Christuserkenntnis, auch als Physiker. Ich sage es jetzt mal so ganz krass. Ja. Wenn alles, sagt die Schrift, ist durch ihn geschaffen und alles, ich sage es mal frei, hat in Christus den Sinn, ist für ihn da. Alles, was da ist. Und deshalb ist es wichtig, dass ich als Kind Gottes, dass du als Tochter und Sohn Gottes eine Beziehung hast zu dieser Schöpfung. Weil auch Christus da drin ist. Und die Schöpfung kann nicht so wie wir, sie hat keinen Geist, sie kann nicht Gott erkennen. Deshalb führt Paulus das aus in Römer Kapitel 8 sehr ausführlich. Und sagt, die ganze Schöpfung, sie seufzt. Im Griechischen stenazē. Sie seufzt. Sie will, dass die Kinder Gottes offenbar werden, dass Gott offenbar wird. Sie hat eine Gottesahnung, die Schöpfung. Eine Gottessehnsucht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dieser Schöpfung zumindest zeigen, dass wir sie schätzen, dass wir sie ehren. So viel zum Thema Schöpfung, dass wir im Einklang mit der Schöpfung sind. Das ist eine Kraftquelle, die Gott uns gibt, und zwar allen Menschen, aber wir als Christen sollten sie besonders klar nehmen. Gehen wir mal zum nächsten Punkt. Was ist noch eine Kraftquelle? Und da kommen natürlich Protestanten sofort drauf.
Was?
Nee, das kommt auch noch, aber... Das kommt auch noch, aber...
Die Schrift?
Ja! Ich dachte schon, ne, ihr kommt da nie mehr
drauf.
Ja. Das Wort Gottes. Also hier Luther sieht die, hätte ich fast gesagt. Also, das Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sagt Jesus, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Nun, das Wort Gottes hat unterschiedliche Gestalten. In der Theologie sprechen wir von unterschiedlichen Gestalten des Wortes Gottes. Zum Beispiel ist Jesus selbst das Wort. Im Johannes-Evangelium lesen wir, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort sind also nicht nur Buchstaben. Das Wort steht nicht nur für einen Begriff, sondern Wort ist ein Inbegriff von allem, was man zusammenfassen will im Erkennen. Logos. Und das ist in Christus. Also das fleischgewordene Wort ist eine Gestalt. Dann haben wir das Wort in der Schrift. Wir haben das gesprochene Wort in der Predigt etwa. Oder wenn wir auf Gott hören. Auch prophetische Dimensionen. Wir haben unterschiedliche Arten des Wortes Gottes. Gott kann auf vielfältige Weise zu uns sprechen. Wir haben einen sprechenden Gott, einen kommunizierenden Gott. Gott hat nicht früher mal gesprochen und dann hat er gesagt, so, jetzt habe ich alles gesagt, weiß nichts mehr. Ich warte mal, bis ihr dann im Himmel ankommt, dann können wir uns weiter unterhalten. Nein, er spricht, er kommuniziert. Was meinst du, warum Gott kommuniziert?
Sein Wort ist zeitlos.
Sein Wort ist zeitlos?
Er will teilhaben.
Gemeinschaft haben.
Nur mal was?
Er will teilhaben an meinem Leben.
Er möchte teilhaben, er interessiert sich für mein Leben, ja?
Genau. Gemeinschaft haben.
Gemeinschaft mit uns haben. Also das Kommunizieren ist so ein neues Wort praktisch. Das Mitteilen hängt mit Offenbaren zusammen. Wenn Gott sich offenbart, offenbart er sich, weil er Liebe ist. Jesus sagt das mal, Johannes 14, der Vater hat mir das alles offenbart, weil er mich liebt. Wenn du jemanden liebst, dem offenbarst du dich. Der darf auf die Herzensspitzen gucken oder was immer da zu erkennen ist an deiner Persönlichkeit. Nun, Gott hat sich sukzessiv offenbart, sukzessiv heißt steigernd, also am Anfang war die Gotteserkenntnis nicht so klar, wie wir sie später bekommen haben. Auch als Gott angefangen hat, sich dem Volk Gottes, dem Volk der Juden zu offenbaren. Sie haben erkannt, er ist der Schöpfer, ja. Sie haben erkannt, er ist der Herr über alles. Sie haben vieles erkannt. Sie haben eine Ahnung gehabt, dass er einmal ganz in diese Schöpfung hineinkommen wird als Messias. Aber sie haben noch nicht Jesus erkannt. Und dann geht es weiter in der Jesus-Offenbarung. Gott legt sein ganzes Herz, sein ganzes Wesen, die Stelle, die ich eben gelesen habe, aus Kolosser 1, geht weiter. Und Gott hat seine ganze Fülle, im Griechischen Pleroma, das klingt wie Aroma, in seine ganze Fülle, alles, was Gott ausmacht, hineingelegt in Christus. Und sie hat sich uns offenbart. Er offenbart sich in der Schöpfung, er offenbart sich am klarsten in Christus. Und die Bibel bezeugt das. Nun gehen wir mal die Frage, wie lesen wir die Bibel? Ich denke, jeder von uns hat eine Bibel, ja? Ja?
Ja.
Hast du eine Bibel? Ja? Du hast eine Bibel?
Ja.
Ja, okay. Elektronische Lieder, sehr gut. Das ist natürlich gleich mit Übersetzung dabei, wahrscheinlich, ne?
Quasi, ja.
Sehr schön. Gut, also wir haben heute ja viele Zugänge. Und die Frage ist, wie ist der Umgang damit? Den meisten von uns ist es möglicherweise gar nicht bewusst, wie stark wir geprägt sind in unserer Zeit, was meine Generation noch, dass Erkenntnisse nur über den Verstand laufen. Ich muss was verstehen, heißt es. Das musst du doch verstehen, die Prediger auf Bibel. Das muss man doch verstehen. Nach dem Motto, meine Verstand, mein Vernunft wäre der Landeplatz für das Wort Gottes. Das ist zunächst erstmal ja auch nicht falsch. Aber es ist auch nicht richtig. Denn wenn nur der Verstand der Ort wäre, wo ein Mensch Gott erkennen könnte, wäre das dumm gelaufen für Demenzerkrankte. Zum Beispiel. Ja. Aber Gott kann sich auch dementen Menschen offenbaren. Genauso wie er sich kleinen Kindern offenbaren kann. Babys. Ich weiß noch ganz genau, als ich hatte mal eine sehr schwere Erkrankung auch, wo ich ganz, ganz starke Schmerzen hatte im Fuß. Und die Gemeinde hatte das geahnt, einige Mitarbeiter wussten das. Und einer der Mitarbeiter erzählte, mein Sohn hat mich heute Nacht geweckt. Der war 4 Jahre klein. Sagt, Papa, Papa hat ihn wachgerüttelt. Wir müssen für Pastor Rainer beten. Wieso das denn? Ich habe gerade geträumt, da hat ihn ein böses Tier in seinen Fuß gebissen und er hat dolles Aua. Jesus will ihm helfen. Ich gedacht, boah, dieser kleine Junge, ja, der hat vieles noch nicht begriffen von dieser Welt, aber er war offen, da war ein Landeplatz der Offenbarung Gottes. Ja. Also deutlich zu machen, Gott offenbart sich. Unser Verstand sollte niemals ausgeschaltet sein. Wir sollten so viel denken, wie irgendwie möglich ist. Ja? Dass es wehtut, meinetwegen. Ja? Du sagst, es geht nichts mehr rein, in den Kopf geht nichts mehr rein, aber unser Gehirn ist so fantastisch ausgerüstet, die Hirnforscher würden uns das jetzt beschreiben können, was wir Menschen, wozu wir in der Lage sind, was da alles möglich ist, was da gespeichert wird, all das. Aber unser Menschsein besteht nicht nur aus Gehirn. Wir haben sowas wie einen Geist, wenn die Bibel vom Herz spricht. Das Alte Testament kommt der Begriff Herz vor, als Mitte des Menschseins. Das ist nicht etwa das Organ hier, das Herz. Im Alten Testament, die Psalmen, Psalmensprecher, da merken wir das zum Beispiel, sie haben das Ganze im Körper zum Beispiel, egal was du sagst, wenn du zum Beispiel sagst, ich habe Im Deutschen haben wir das auch, da stach es mir in den Nieren, weil ich etwas verberge, weil ich nicht entgiftet bin, würde der Mediziner sagen. Ja? Oder dir ist wohl eine Laus über die Leber gekrochen. Ja? Dir läuft wohl die Galle über. Was weiß ich, was wir alle solche Spruchweisen haben. Im Alten Testament konnte man sagen, zum Beispiel im Hebräischen, lobe den Herrn meine Kehle und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Würdest du sagen, das ist falsch zitiert? Nein, es ist genau exakt richtig übersetzt. In der hebräischen Sprache ist Nefesh der gleiche Begriff Kehle und Seele. Ist genau der gleiche Begriff. Das ist interessant. Also deshalb die Sprache, wie wichtig die ist, zum Beispiel. Also der ganze Mensch ist ein Landeplatz für die Offenbarung Gottes. Natürlich unser Denken, unser Geist, im Neuen Testament ist es der Geist, der Pneuma, der Geist des Menschen, das ist nicht das Gleiche wie die Psyche des Menschen. Geist ist die, sozusagen die Mitte, ist sein Navigationszentrum, wo immer das ist. Ja. Und das ist eine Mischung aus Denken, aus Sehnsüchten, aus Erfahrungen, wo du auch Entscheidungen triffst. Da will Gott zunächst reinkommen. Und dann will dein ganzes, soll dein ganzes Leben ausgeprägt sein. Ja.
Pneuma
heißt das im Griechischen. Geist.
Ja, Pneuma ist für mich auch
Atem. Atem ist der gleiche Begriff, ja.
Ja.
Also ich werde das nachher nochmal oder heute Abend nochmal erläutern. In der hebräischen Sprache des Alten Testamentes und auch im Neuen Testament, das ist im Altgriechisch, ist der Begriff im Alttestament Ruach, Geist heißt Atem, ist der gleiche Begriff. Und im Neuen Testament genau das gleiche, Pneuma, Pneuma heißt Atem oder Hauch. Also wenn du aufhörst zu atmen, ist dumm gelaufen. Okay. Also von daher, der Geist Gottes kommt uns zur Hilfe und so weiter. Aber wir Menschen haben einen Geist, eine Mitte. Und wenn wir die Bibel lesen, ist es wichtig, dass wir unseren Geist ihm öffnen, unser ganzes Menschsein öffnen. Und ich möchte uns jetzt vor dem Mittagessen hineinführen in eine Art und Weise, wie wir vielleicht so noch nicht Bibel gelesen haben. Das ist eine Tradition, die aus den alten Traditionen der sogenannten Wüstenväter kommt. Das waren die ersten Kirchenväter, die syrischen Kirchenväter etwa. Das war so 3., 4. Jahrhundert nach Christus, die sich zurückgezogen haben. Und die waren alle sehr gut gebildet, die meisten, die konnten gut Bibel lesen oder Schriften lesen, die hatten ja ihre Rollen noch. Aber damals war es ja so, dass viele Menschen überhaupt nicht lesen konnten. In Deutschland übrigens auch nicht. Ja, wir sind ja viele Jahrhunderte Analphabeten größtenteils gewesen. Und deshalb haben wir das große Vorrecht, unsere Generation, wir können in der Schrift lesen. Das ist fantastisch. Die meisten von uns können lesen. Ja. Und viele Menschen auf der Welt können nicht lesen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes hören, dass wir es anschauen. Und in der Wüste, die Wüstenväter haben eine Art entwickelt, das nennt sich Lectio Divina. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, wenn nicht, habt ihr es jetzt gehört. Lectio heißt eigentlich Lesung, Lectio, ja, die Lektion erteilen, das kennt ihr, ne? Eine Lesung, eine Vorlesung. Lectio und Divina, das ist Divine, das Göttliche, die göttliche Lesung. Und das passiert folgendermaßen, wir praktizieren das bei uns in der Gemeinde verhältnismäßig oft in den Mitarbeiterkreisen. Ich will sagen, es hat vier Elemente, diese Lectio Divina. Das erste ist, man hört die Lesung aus dem Wort Gottes, aus der Bibel. Meist ein Abschnitt, manchmal auch ein ganzes Kapitel. Ich persönlich handhabe es so, dass ich, wenn es geht, jeden Tag ein Kapitel in dieser Weise aus der Bibel lesen. In dieser Weise der Lectio Divina. Also man fängt mit der Lesung an. Und diese Lesung, dann kommt es in eine zweite Phase. kommt dann in eine Meditatio, so ist die zweite Phase. Die Meditation, muss man nicht denken, das sind irgendwelche asiatischen oder fremdkultigen Dinge. Meditatio ist einfach Verinnerlichung. Du schaust den Text nochmal an, du guckst, welches Wort springt mich an. Es geht gar nicht darum, dass du zunächst immer buddelst, wo war das, wie ist das passiert, kann das wirklich gewesen sein, ist Jesus wirklich auf dem Wasser? Das ist überhaupt gar nicht die Frage. Du schaust den Text und gehst richtig in den Text rein. Bei den erzählenden Texten der Evangelium kriechst du in die Person rein. Nehmen wir mal die Heilung des Blindgeborenen. Einmal bist du der Blindgeborene, einmal bist du ein Jünger und sagst, halt das Mund, halt den Mund, Jesus hat zu tun. Und so weiter. Oder du versuchst, was hat Jesus empfohlen? Du meditierst darüber. So. Die dritte Phase, du betest diesen Text nochmal durch. Oratio heißt das im Lateinischen. Beten, ora. Du betest entlang an dem Text. Und die vierte Phase, das ist die Contemplatio, das ist ähnlich wie die Meditatio, also die Verinnerlichung. Contemplatio, das heißt, du überlegst, was ist für mich heute wichtig? Wie übersetze ich das jetzt in mein Leben? Wo spricht Gott mich an? Ganz praktisch ist das so, wir werden gleich mal so eine praktische Übung machen. Man nimmt einen Text, wenn wir das in der Gruppe machen, vielleicht bilden wir gleich mal so zwei, drei Gruppen oder vier Gruppen, sonst wäre das zu groß. Wenn die sagen, wenn wir Gruppen bilden, dann muss ich auf Toilette, ich habe auf Gruppe keinen Bock, aber hab doch jetzt mal Bock. Sei mal dabei. Ja? Es wird dich nicht überfordern, aber es ist eine schöne Erfahrung. Wir lesen einen Text, der ist auch nicht lang. Schauen ihn an. Einer aus der großen Gruppe liest diesen Text vor. Vielleicht mache ich das oder Friedemann oder irgendjemand von uns. Bei dem Vorlesen, wir schlagen zunächst unsere Bibeln auf. Bei dem Vorlesen hören wir nur zu. Und es wird sehr langsam vorgelesen. Damit wir jedes Wort sozusagen auf der Seele lutschen. Ja, fließen lassen. So. Dann in der zweiten Phase der Lektio schaust du in deine Bibel rein, wenn du sie dabei hast. Oder du versuchst dich zu erinnern. Du schaust das an. Welches Wort, welcher Gedanke spricht mich am meisten an? Welcher Vers oder Teil von einem Vers? Also nicht ganz Verszusammenhänge zu lesen, sondern nur ein Wort oder nur ein Satz. Du schaust ihn an und dann merkst du dir den. Du betest weiter drüber nach. Und dann in der nächsten Phase in der Gruppe ist es so, dass jeder das Wort, was ihm aus dem Text besonders anspricht, laut ausspricht oder den Satz laut vorliest, kurze Pause und dann liest das zweite Mal oder sagt das Wort noch ein zweites Mal. Und die anderen hören nur zu. Keiner kommentiert das. Du hörst nur das Wort. Dann sagt der Nächste was. Kurze Pause, der Nächste aus der Gruppe liest ein anderes Wort. Wahrscheinlich. Oder das Gleiche, kann auch sein. Und dann, wenn das alle gemacht haben, jeder, der das will, keiner muss das machen, aber jeder, der das will, kann man noch was mit Gebet abschließen. Ja? Das ist eine ganz schlichte Form und wir machen das zum Beispiel manchmal bei uns in der Gemeindeleitung. Wir sind da nicht mehr in der Gemeindeleitung, wir haben eine sehr große Gemeindeleitung, die größer ist als wir jetzt hier. Ne? Und dann machen wir das und das ist sehr effektiv. Oder in Hauskreisen. Und ein Text öffnet sich ganz anders. Deine Seele soll diesem Text begegnen. Deine Gefühle, dein Verstand, du als ganzer Mensch, das ist der Sinn.